Geschätzte Damen und Herren, liebes Publikum zum heutigen Kepler-Salon, die Anzahl der Besucherinnen und Besucher spricht für den besonderen Gast, den ich heute vorstellen darf, zum Thema Woran glauben? 10 Angebote für aufgeklärte Menschen. Bevor ich mich aber meinem Gast widme, die wie immer üblichen allgemeinen Worte vor Beginn des Salons. Sie wissen, der Kepler-Salon lebt von Subventionsgebern von Stadt und Land und lebt aber auch vom Verein seiner Förderer. Und wir bitten Sie wie immer, diesem Verein beizutreten. Die Bewirtung übernimmt wie immer der Wirt am Graben, die Bewirtung der Bar. Und ich bitte Sie auch, Ihre geschätzte Wortspende immer in das Mikrofon zu sprechen, das herumgereicht wird, damit keine Wortspende verlustig wird. Mein Name ist Karin Wagner, leider kratzt das Mikrofon ein bisschen. Und ich freue mich jetzt endlich, Herrn Universitätsprofessor Dr. Rudolf Taschner vorzustellen. Studierter Mathematiker und Physiker, begann seine Tätigkeit an der Technischen Universität in Wien mit Aufenthalt in Stanford, ist seither aber an der Technischen Universität in Wien beschäftigt. Interessant ist, er gründete mit seiner Frau und mit Kollegen das Math Space, eingegliedert in das Wiener Museumsquartier, wo auf sehr anregende Art und Weise Mathematik einer großen Besucherinnenzahl zu Gemüte geführt wird. 2004 wurde Dr. Rudolf Taschner vom Club der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten zum Wissenschaftler des Jahres gewählt. 2007 vom Public Relations Verband Austria zum Kommunikator des Jahres ernannt. Etwa für sein Buch Der Zahlen gigantischer Schatten wurde er mit dem Donauland Sachbuch ausgezeichnet. Und für sein Buch Rechnen mit Gott und der Welt wurde er zum Buchliebling, beziehungsweise das Buch wurde zum Buchliebling 2010 gewählt. 2011 ein Preis der Stadt Wien für Volksbildung. Jüngere Bücher, Die Zeit, die aus der Kälte kam, wenn Mathematik zum Abenteuer wird. Die Mathematik des Daseins, eine kurze Geschichte der Spieltheorie und Woran glauben 10 Angebote für aufgeklärte Menschen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Taschner.
I start. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Die Anzahl derer, die hier ist, überwältigt einen Mathematiker, der nur, wenn er an sein Gehaltskonto denkt, an kleine Zahlen gewöhnt ist. Und ich kann mich dunkel erinnern, es waren einmal schon so viele Menschen da. Das war nämlich, als der Kepler-Salon hier eröffnet wurde. Ich kann mich sogar erinnern, ich musste damals zum Balkon treten und dann nach unten winken, was für mich eine sehr ungewohnte Pose gewesen ist. Aber ich habe es durchgehalten. Und ich habe diesen Kepler-Salon natürlich mit großem Vergnügen. Mit großem Vergnügen eröffnet auch deshalb, weil Kepler natürlich ein Sohn von Linz, er ist zwar nicht hier geboren bekanntlich, kam ja aus Deutschland, aber er hat in Linz seine besten Zeiten erlebt, insbesondere was den Wein anlangt. Da hat er festgestellt, wie die besten Weinfässer ausschauen. Und das waren natürlich die österreichischen und nicht die vom Rheinland. Da geht nämlich mehr Wein hinein als in den rheinischen Fässern, bei gleichem Routenlänge, den man da hineinsteckt durch das Spundloch. Jedenfalls, Kepler war hier sehr glücklich und das spürt man fast noch an dieser Aura dieses Saales, das kann man wohl sagen. Also das ist aber auch im Zusammenhang mit diesem Buch, vielleicht gar nicht so uninteressant, Kepler war ja auch einer, der die Aufklärung befördert hat. Sie müssen ja sich vorstellen, dass dieser Mensch ja vielleicht ein bisschen zu früh gestorben ist, sonst hätte er all das, was Newton gefunden hat, schon vorweggenommen. Er hat schon geahnt, warum, er hat eine Ahnung gehabt, warum die Planeten in Ellipsenbahnen um die Sonne herumkreisen und darum sein zweites Gesetz gilt und sein drittes hat er auch, also er war knapp davor und außerdem hätte er so gerne noch erlebt im Jahre 1631 einen sogenannten Venusdurchgang, wenn die Venus vor der Sonne vorbeizieht, das kleine schwarzes Pünktchen, wenn man das von zwei verschiedenen Punkten auf der Erde beobachtet, dann kann man feststellen, wie weit die Venus wirklich von der Erde entfernt ist. Das wusste er nämlich noch nicht genau. Das hat man nur leise Ahnungen gehabt, die völlig falsch waren, von Aristarch noch aus der Antike. Und das hätte er noch so gerne erlebt, aber 1630 ist er gestorben. Er musste ja, das war ja die Zeit des 30-jährigen Krieges. Eine fürchterliche Zeit. Eine fürchterliche Zeit. Das waren die letzten großen Religionskriege. Ich komme bei dem Buch darauf zu sprechen, denn dieses Buch, über das ich da eben erzählen möchte, Woran glauben, das handelt auch vom Glauben an die Kirche. Und das letzte Mal, wo die Kirchen sozusagen wirklich, wo es sozusagen um Blut, Schweiß und Tränen gegangen ist, bei den Kirchen, das war beim 30-jährigen Krieg. Nebenbei gesagt, am Ende des 30-jährigen Krieges, ist ganz spannend, 1648, Westfälischer Frieden, 30 Jahre lang, insbesondere in den deutschen Landen, wirklich Mord und Totschlag, ganz schrecklich. Nur ausgelöst durch einen verdammten Religionskrieg. Und dann hat man, wissen Sie, was man verordnet hat am Westfälischen Frieden? Als erstes, wir wollen alles vergessen. Wir wollen alles vergessen, sehr interessant. Man hat das große Vergessen angeordnet. Nicht, dass man vergisst, dass es so einen Krieg gegeben hat, aber das Vergessen in der Hinsicht, dass man jetzt einander bekriegt wegen solcher unsinniger Streitereien. Wo die Engländer sich schon bei Gallivers Reisen, wissen Sie das, das wieder parodiert, da gab es diese beiden Länder, Lilliput und das andere, dessen Namen habe ich vergessen, und die haben miteinander gestritten, nämlich um die Frage, ob man das Ei mit der Spitzenende anschlagen soll oder beim stumpfen Ende anschlagen soll. Und das war sozusagen der Streit zwischen diesen beiden, und das hat Gulliver, also das war Jonathan Swift, hat das als Beispiel für diese blöden Religionskriege gemacht, nicht? Um wegen des Glaubens zu streiten. Ja? Aber Glaube ist wirklich für die Menschen doch etwas Entscheidendes. Ja? Es ist ganz entscheidend, was Glauben bedeutet. Was steckt hinter den Sternen? Kepler war ja ein unglaublich gläubiger Mensch. Nicht? Er hat ja dann, wie er sein drittes Gesetz gefunden hat, 10 Jahre nach den beiden ersten, hat er dann geschrieben in Harmonicis Mundi, jetzt weiß ich, wie der göttliche Baumeister diese Welt wirklich geschaffen hat. Ja, ein ästhetischer Grund, aber gleichzeitig auch ein Glaubenssatz, wie der göttliche Baumeister das gemacht hat. Also Glaube ist für die Menschen, Sie müssen sich vorstellen, zu Keplers Zeiten gab es ja auch Galilei und gab es Giordano Bruno. Und im letzten Kapitel des Buches, das heißt nicht im letzten Kapitel, sondern im Epilog des Buches, spreche ich über den Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Die meisten Menschen sagen, naja, Glauben heißt nichts Wissen. Das heißt, das Wissen ist das Wertvolle und das Glauben sei das Wertlose. Aber es ist genau umgekehrt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dass 6×7=42 ist, das weiß ich zwar, aber das bringt mir ehrlich gesagt nicht unglaublich viel. Dafür setze ich auch mein Seelenheil nicht ein. Es hat einmal in Indiana im 19. Jahrhundert einen Gesetzesantrag gegeben vom damaligen Parlament von Indiana, dass man festlegen sollte, das Verhältnis vom Umfang zum Durchmesser des Kreises sei nicht so ein kompliziertes 3,1159 oder sowas ähnliches, sondern sei einfach 4 per Gesetz. Verstehen Sie mich? Wenn da jemand gekommen wäre und sagte, nein, bitte, das ist 3,1259265358 und so weiter, da hätten sie gesagt, nein, bei uns im Staat Indiana ist das 4, ist per Gesetz festgelegt. Und wenn er dann gesagt hätte, bitte, ich lasse mich dafür sozusagen verbrennen, dann wäre er verrückt gewesen. Hätte sagen können, die Indianer, die lassen halt glauben daran, dass es 4 ist, die werden schon untergehen. Nicht? Das hilft ja nichts. Ich werde nichts dafür einsetzen, nicht mein Seelenheil dafür einsetzen. Und der große deutsche Philosoph Karl Jaspers hatte in seinem Buch Der philosophische Glaube den Unterschied zwischen Glauben und Wissen festgelegt. Er hat gesagt, es gab damals zu Beginn der Neuzeit diese beiden großen Gelehrten Italiens, Giordano Bruno auf der einen Seite und auf der anderen Seite Galileo Galilei. Galilei hat mit dem Fernrohr erkundet. Sie wissen ja, dass der Mond Berge hat, dass die Venus Phasen zeigt, genauso wie der Mond, dass sogar Jupiter eigene Monde hat, dass die Sonne Flecken hat. All das hat er erkannt und hat festgestellt, die Erde wird sich um die Sonne bewegen. Er war ein großer Freund des kopernikanischen Weltbildes, dem auch natürlich Kepler angehangen ist. Auch Tycho de Brahe ungefähr, nicht ganz genau. Tycho hat genau gewusst, da gibt es Schwierigkeiten. Wenn sich nämlich die Erde um die Sonne herum bewegt, dann müssten die Sterne ja während des Jahreskreises scheinbar hin und her wandern. Und das sieht man nicht. Die Sterne wandern nicht scheinbar hin und her, nicht? Aber die Erde müsste ja, wenn sie um die Sonne herum geht, die Sterne immer von verschiedenen Winkeln aus betrachten während des Jahreskreises. Warum sieht man nicht die Sterne scheinbar herumwackeln? Und das konnte man damals nicht erklären und Tycho hat gesagt, deshalb ist die Erde im Zentrum, bewegt sich nicht. Das war ein sinnvolles Argument. Aber Giordano Bruno hat gesagt, nein, die Sterne sind so weit weg. Das sind andere Sonnen. Das sind Sonnen und das ganze Weltall ist unendlich groß und ist belebt. Und dann ist natürlich für Gott kein Platz. Wenn das Weltall unendlich groß ist, gibt es keinen Raum mehr für Gott, weil der Raum ist ausgefüllt vom Weltall. Und, ja, und es gibt auch kein Vorher, weil das Weltall ist ewig. Ja, und das war für die Kirche nicht so angenehm zu hören. Und sie hatten Bruno angeklagt. Und Galilei haben sie auch angeklagt, weil er gesagt hat, die Erde dreht sich um die Sonne. Und er hat es auf Italienisch publiziert. Galilei hat Italienisch publiziert, nicht Latein. Latein, das wäre durchgegangen. Weil unter den gelehrten Leuten war das natürlich ein Problem, das schon immer abgehandelt worden ist. Aber dass das Volk verstehen sollte, alle sollten das verstehen, das ist gefährlich. Ja, und deshalb wurde er auch angeklagt. Und beiden wurden die Instrumente gezeigt und Galilei hat gesagt, ich widerrufe. Und Bruno hat gesagt, nein, dafür setze ich mein Seelenheil ein und hat sich verbrennen lassen. In den Februartagen des Jahres 1600. Weil Bruno hat geglaubt, er konnte es nicht beweisen, was er behauptet hat. Er konnte es nicht beweisen. Er hat es nicht gewusst. Er hat es geglaubt und gesagt, das ist wertvoll. Galilei hat gewusst, ich kann das beweisen. Warum soll ich mich dann verbrennen lassen? Sie verstehen. Der Glaube ist das, wofür ich mein Seelenheil einsetze. Und so schildere ich in diesem Buch, welche Möglichkeiten es gibt zu glauben, und zu werden sagen, ich glaube gar nichts, aber so einfach geht das gar nicht. Pascal hat erkannt, sehr hellsichtig erkannt, dass die Ungläubigen die Leichtgläubigsten sind. Die fallen nämlich dann sofort in irgendwelche Glaubensweisen hinein, an die sie gar nicht gedacht hatten. Denn was ich wirklich wissen kann, ist gar nicht viel. Gut, 6 mal 7 ist 42, das ist unbestreitbar. Aber selbst andere mathematische Sachen, zum Beispiel, wenn Sie addieren wollen, ein Halb und dann ein Viertel und ein Achtel und ein Sechzehntel und ein 32, das können Sie mit dem Computer addieren. Aber wenn Sie weiter addieren, ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, ein 32, ein 64, ein 128 und Sie hören nicht auf, bis ins Unendliche, dann kann das kein Computer addieren. Wir Mathematiker können das aber. Ja. Seit Archimedes. Ja. Wir können das. Wir wissen, dass eins herauskommt. Das kann kein Computer, das kann nur ein Mathematiker. Aber dass da wirklich eins herauskommt, dafür braucht man schon ein Wissen um das Unendliche, weil man muss unendlich viel addieren können. Und wenn man dann nachfragt, und worauf steht dieses feste Fundament der Mathematik, dann stellt man fest, da gibt es kein gesichertes Wissen. Dieses feste Fundament der Mathematik, dass das wirklich hält, mit dem Unendlichen so zu rechnen wie mit bekannten Größen, daran muss man eigentlich glauben. Es ist nicht ein Glaube, wofür man sein Seelenheil einsetzt, denn wenn es nicht funktioniert, dann wird man es ein bisschen umarbeiten, so dass es wieder klappt. Aber jedenfalls, es ist nicht Wissen. Es ist nicht Wissen. Wir wissen wirklich sehr wenig. Wir wissen wirklich ganz wenig. Und das Wesentliche wissen wir eigentlich fast. Da müssen wir glauben daran. Wenn Sie eine Beziehung eingehen, dass Sie wissen, diese Beziehung wird halten über alle Not und über alle Freuden hinweg, Das glauben sie. Ja. Da trägt man dann den Ring und dieser Ring ist ein Zeichen des Glaubens, nicht des Wissens. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und schon da beginnt es. Und das ist wirklich ein Glauben, wo das Seelenheil mithängt. Und die Glückseligkeit. Also der Glaube ist sehr schnell da. Und so gebe ich eben 10 Angebote. Angebote nenne ich das. Also es sind keine Gebote. Gott bewahre mich davor. Ja? Keine Gebote. Angebote bedeutet, Sie nehmen dieses Buch, Sie blättern es durch, Sie werden sehen, da sind ein paar Bilder drinnen und das Buch besteht in Wirklichkeit aus einer Bildbeschreibung. Es sind Bilder mit Bildbeschreibung und diese 10 Bilder werde ich Ihnen jetzt kurz vorerzählen und dann können Sie Fragen stellen. Die erste Frage wird, fürchte ich, kommen von meiner Gastgeberin und dann werde ich schon erschüttert sein und sie nicht beantworten können und dann kommen noch Ihre Fragen und dann ist es bald aus, hoffe ich. Also, wie dem auch sei. Also diese 10 Angebote beginnen mit dem Aberglauben beginnt das. Glauben Sie mir, viele Menschen sind abergläubisch. Jedenfalls glaube ich daran, weil ich selbst auch ein bisschen abergläubisch bin. Also wenn man mich fragt, manchmal als Mathematiker, welche Zahl ist denn Ihre Lieblingszahl? Es ist für einen Mathematiker uninteressant, eine Lieblingszahl zu haben, nicht? Also ich meine, es haben schon gewisse Zahlen, gewisse Bedeutungen, das gebe ich schon zu, aber Lieblingszahl. Und dann mache ich mir den Schmäh und sage, also für mich ist die Lieblingszahl 313. Das klingt dann irgendwie eigenartig, warum gerade 313? Ja, warum gerade 313? Und dann sage ich ja, das ist das Autokennzeichen von Donald Duck. Und das ist, ja, und das ist ja dieser Unglücksrabe, nicht? Aber es ist tatsächlich so. Jetzt bin ich schon hineingefallen und jetzt, auch wenn ich durch Linz vorbeigegangen bin, bin zum ORF hinübergewandert, haben natürlich alle Autokennzeichen angeschaut. Wenn 313 vorgekommen ist, habe ich gesagt, da hat der Tag ist gewonnen. Ja, so verrückt bin ich schon, nicht? Also, ja. Ist ein Aberglaube natürlich, den man haben darf. Erstens einmal, weil ich genau weiß, es ist einfach eine Marotte. Und zweitens, das kostet mich nichts. Das ist sehr wichtig beim Aberglauben. Wenn Sie beim Aberglauben dafür zahlen, dann würde ich sagen, ja gut, dann haben Sie zu viel Geld. Ja, also das können Sie durchaus machen, aber das ist zu viel Geld. Ja, also keine homöopathischen Tabletten kaufen, lieber an 313 glauben, kostet nichts. Also Zahlen sind billig. Das ist bequemer. Und also ich halte den Aberglauben so wie der große Niels Bohr, der berühmte Physiker. Als einmal ein Kollege zu ihm nach Hause gekommen ist, hat er gesehen, beim Hauseingang ist ein Hufeisen aufgehängt. Ja, so mit der Öffnung nach oben natürlich, damit das Glück reinfällt und nicht rausfällt. Und er schaut den Bohr an, der Kollege, und sagt, aber Herr Professor Bohr, Sie haben doch nicht geglaubt, dass das Glück bringt. Und der Bohr beruhigt und sagt, nein, selbstverständlich, lieber Kollege, glaube ich nicht daran. Aber ich habe mir sagen lassen, es bringt auch dann Glück, wenn man nicht daran glaubt. Und das finde ich einen sehr süßen Zugang zum Aberglauben, der ja dann irgendwann zusammenbricht, nämlich dann, wenn es wirklich darauf ankommt. Wenn es wirklich darauf ankommt, dann bricht er zusammen. Obwohl, ich meine, das geht bis, es steht im Buch nicht drinnen, aber es kann bis ins Skurrile hineingehen. Der große Physiker Pauli, ein Schüler von Bohr, es gibt eine physikalische Größe, nennt man die Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante, und man hat früher geglaubt, das ist 1 durch 137 ganz genau. Es ist in Wirklichkeit nicht genau, aber 1 durch 137 hat man früher geglaubt, das ist es ganz genau, und man wusste nicht, warum die Zahl 137 so eine Rolle spielt, also auch so eine Lieblingszahl. Und als man Pauli einmal in das Krankenzimmer in die Schweiz, also in sein Zimmer hineingeben und die Zimmernummer war 137, hat Pauli gewusst, er kommt nicht mehr aus dem Zimmer heraus. Und das hat auch gestimmt. Also Sie sehen, der Aberglaube kann, also vielleicht ist es auch mit den Zahlen gefährlich. Also geben Sie Acht. Ja? Ja. Der nächste Glaube, den ich beschreibe, ja, das Bild, das ich dabei habe, ich muss jetzt das Bild nennen, ich habe kein PowerPoint. Wissen Sie, das ist das Schöne. Kein PowerPoint. Wissen Sie, was das Schöne ist? Sie müssen sich das Bild im Kopf vorstellen, das ist viel besser. Und wenn Sie dann sich sagen, ich habe mir das Bild im Kopf vorgestellt, ist es wirklich so? Und wissen Sie, was Sie dann machen müssen? Dann müssen Sie das Buch kaufen und schauen, ob das Bild wirklich so ist. Also, so funktioniert das Ganze. Also es ist eine hübsche junge Dame, eine Amerikanerin natürlich, und die ist ganz entsetzt, weil vor ihr ist das Kalenderblatt Freitag der 13., aber sie weiß, wie sie sich dagegen wehren kann. Sie hat eine Hasenpfote in der Hand, in der einen und der anderen Hand kreuzt sie die Finger, das ist für das Amerikanische das Gleiche wie bei uns das Daumenhalten. Also das ist der Aberglaube, ja. Der Glaube an die Natur, an den viele Anhängern, also wir kommen aus der Natur heraus, die Natur ist seit ewig gegeben, Giordano Bruno ist sozusagen der Ahnherr davon, die Natur ist seit ewig gegeben, die Natur wird ewig sein, wir sind nur ein kleines Rädchen in diesem riesigen, riesigen Räderwerk der Natur und in dem werden wir also sozusagen aufgehen und untergehen. Und diesen Glauben an der Natur, was die Räder anlangt, ist das Bild auch ganz hübsch, das sehe ich nämlich immer, wenn ich von Graz mit der Bahn fahre, über den Semmering Richtung Wien, also von der Steiermark nach Österreich. Und dann, ja, so hat das einmal der steirische Landeshauptmann Niederl gesagt. Ja, also das, wir fahren nach Österreich, sein Vater hat das gesagt. Und bevor man dann nach Österreich kommt, hat man da beim, das ist das Stuhleck und da sind ein paar Berge. Und auf diesen Bergkuppen oben sehen Sie kein Gipfelkreuz. Nicht einmal ein abgehacktes. Kein Gipfelkreuz. Auch keinen Halbmond. Keine Angst. Wissen Sie, was Sie sehen? Drei große Windräder. Überdimensional große Windräder. Nicht, das ist der Glaube an die Natur. Ja. Ja, weil die Natur, die wird natürlich sorgfältig und zart behandelt, wenn man Windenergie entnimmt. Nicht, man behandelt sie brutal, glauben die Leute, wenn man ihr Kernenergie entnimmt, was ich persönlich nicht glaube, dass es brutal behandelt wird, aber das ist eine andere Frage. Jedenfalls, diese Windräder, das ist so, wir glauben an die Natur, an die Kräfte der Natur. Ja. Dann der nächste Glaube, der vorkommt, das ist dann der Glaube an die Geschichte. Viele Menschen glauben, dass Geschichte für sie wirklich wichtig ist. Manche hoffen, dass sie sozusagen einen Fußabdruck im Lauf der Geschichte hinterlassen, vor allem die Großen. Napoleon wollte das natürlich und Caesar wollte das unbedingt. Kommt eine kleine Story über Caesar, der in der Geschichte sozusagen seinen Fußabdruck hinterlassen wollte. Ja. Als Bild habe ich gewählt, Mount Rushmore, kennen Sie vielleicht in Amerika, das sind die vier großen Präsidenten, George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Teddy Roosevelt, in Stein gemeißelt im Berg. Ja. Da bleibt man ewig. An das glaubt man. Man glaubt an das ewige Rad der Geschichte, das im Altertum sich immer in gleicher Weise gerollt hatte. Nichts Neues gibt es unter der Sonne. Und dann, das ist eigentlich ein jüdischer Gedanke, die Geschichte geht vorwärts bis hin, also im Judentum, bis der Messias kommt und dann im säkularen Denken bis hin zum Kommunismus, bis endlich das Paradies hier auf Erden geschaffen wird und die Geschichte schreitet unaufhaltsam vorwärts und entweder geht man mit, dann ist man sozusagen Teil dieser Geschichte oder man stemmt sich dagegen, dann wird man von ihr zermahlen. Kein besonders trostreicher Glaube, aber halt auch ein möglicher Glaube. Also Sie sehen, drei haben wir schon durch, wir müssen aufpassen. Ich muss fertig sein um 19 Uhr. Ja, gut, okay. Sie dürfen den Stuhl haben, natürlich, ja. Der nächste Glaube, ich hatte nicht geglaubt, als ich das Buch geschrieben hatte, hatte ich nur die Titel. Das war sehr interessant. Die Titel habe ich gewusst, was ich dann schreibe, wusste ich nicht. Dann habe ich den Vertrag unterschrieben. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe und dann es geschrieben habe. Und das nächste Kapitel habe ich gewusst, das wird der Glaube an den Genuss sein. Aber dass es für mich so angenehm war, das zu schreiben, habe ich mir nicht gedacht. Ich habe den Glauben an den Genuss immer als irgendwie, der ist doch eigenartig empfunden. Aber nein, der hat mir dann, wie ich geschrieben habe, außerordentlich gefallen. Mögliche Arten des Genusses. Sie genießen als Hedonist, indem sie einfach süchtig sind nach dem, was sie genießen wollen. Ja. Also wie diese Kaufsüchtigen, nicht zum Beispiel, die immer unglücklich sind, wenn der Sonntag kommt und die Geschäfte sind zu und dann, ja, also, ja, aber sie wissen genau, es ist schrecklich, aber trotzdem wollen sie haben das offene Geschäft, weil sie lieben es zu sehen, was für Möglichkeiten es gibt und die Spielsüchtige, nicht, und all diese, dann gibt es die Asketen, die überhaupt nicht genießen wollen, aber das sind auch Genießer, die genießen, dass sie nicht genießen, die heben sich den Genuss für später auf zum Beispiel, ja, glauben Sie mir das. Ja. Ja, gewisse Nonnen sind in der festen Überzeugung, dann werden sie, wenn sie mit Gott verheiratet sind, dann kommt der große Genuss. Ganz bestimmt. Ja. Und dann gibt es die wirklichen Genießer. Also für mich war zum Beispiel der heilige Thomas von Aquinas ein wirklicher, richtiger Genießer. Wissen Sie, am Karfreitag hat man ihm serviert ein Kotelett und er hat gesagt, ich taufe dich Fisch und hat schon gegessen. Also das großartig, verstehen Sie? All dieses Spießige weglassen und dann elegant genießen können. Man kann nicht mehr elegant genießen. Das ist das Tragische, finde ich. Wir leben in der Zeit des letzten Menschen, so sagt es Nietzsche, die nur das Lüstchen für den Tag und das Lüstchen für die Nacht haben, aber nicht den richtigen epikureischen Genuss, das Carpe Diem, wo man mit Stil und mit Eleganz genießen kann. Nicht? Die Leute schlürfen, aber sie können nicht nippen. Die Leute schlingern, aber sie können nicht kosten. Die Leute kopulieren, aber sie können nicht flirten. Es ist entsetzlich. Ja. Man muss dieses Stilvolle genießen. An das kann man wirklich glauben. Ich habe als Missionar dieses Glaubens an den Genuss, habe ich den Gunther Sachs mir genommen, der wirklich ein großer Genießer in dieser weiten Welt war. Man nannte ihn manchmal Playboy. Das ist ein schlechter Begriff. Er war mehr als ein Playboy. Er war wirklich ein richtiger Petron, ein Arbiter Eleganziarum. Einer, der wusste, wo es lang geht. Der mit 70 noch die schönsten Frauen um sich hatte und die schönsten Gegenden bewohnte. Also ein großartiger Genießer. Carpe diem. nütze den Tag. Nicht? Insbesondere kommt ja dann die Nacht. Das war bei Gunter Sachs ja auch ganz schrecklich. Nicht? Also er hat das Gefühl gehabt, die Nacht würde auf ihn hereinbrechen wie eine Katastrophe. Nicht? Und das wollte er nicht erleben. Ja? Also der Glaube an den Genuss. Das ist sehr, ja, und das ist natürlich als Bild eine junge Dame, die Schokolade zu sich nimmt. Nicht mit allen Sinnen spürt sie das. Sie sieht das Braun. Sie fühlt, wie es sie schmilzt in der Hand. Sie riecht das Aroma. Sie schmeckt die Süße. Also all das ist da. Nicht? Und, ja, der Genuss. Und dann vielleicht sozusagen als Kontrapunkt, aber auch noch ein diesseitiger Glaube. Sie sehen, das hat mit religiösem Glauben eigentlich gar nichts zu tun. Der Glaube an die Zukunft. Der Glaube an die Zukunft. Das ist das Bild, die Hand eines alten Mannes, und darüber gelegt ist das kleine Händchen eines Säuglings. Und das ist die Zukunft. Und der Mensch ist ja expansiv. Der Mensch möchte immer mehr. Wissen Sie, das hat wunderbar Karl Marx erkannt. Karl Marx hat festgestellt, was ist der Unterschied zwischen Tier und Mensch. Und der Unterschied besteht darin, der Mensch hat nie genug. Der Mensch hat nie genug. Das Tier weiß, wann es satt ist. Der Mensch ist unersättlich. Und das ist gut so. Wirklich. Davon lebt die ganze Wirtschaft. Wir sind nämlich in einem schlimmen Zeitalter. Wir glauben, wir müssen irgendwie einmal, das kommt irgendwie von einem komischen Gedanken, die Erde ist nur kompakt, wir können uns nicht mehr leisten, als vorhanden ist. Aber das ist nicht wahr. Wir haben immer neue Ideen, wie man neue Bedürfnisse entwickeln kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und für wen machen wir das? Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Warum arbeiten wir? Die Arbeit selbst, meine sehr verehrten Damen und Herren, dient nicht allein dazu, dass man sagt, damit verdiene ich mir mein Geld. Stellen Sie sich vor, es wird Ihnen allen gesagt, Sie arbeiten nicht mehr, Sie bekommen ein Grundgehalt, fertig. Ich garantiere Ihnen, die meisten von Ihnen wären todunglücklich. Wissen Sie, warum man auch arbeiten möchte? Wenn man sagt, ich schaffe Zukunft, ich gestalte wirklich Welt. Und selbst wenn ich nur Geschirr wasche in dem Betrieb, in dem ich da angestellt bin, ich gestalte Welt. Und der Meister der gotischen Kathedrale, der den Lehrlingen erklärt, als die Kathedrale gegründet wird, wie man die Steine zurechtklopft, der weiß, diese Lehrlinge werden als Meister Lehrlinge unterrichten, die die Kathedrale auch noch nicht gesehen haben werden, wenn sie Meister sind. Und sie machen es trotzdem, weil sie Welt gestalten wollen. Und sie wollen Welt gestalten, weil sie diese Welt gestalten wollen. Der Meister für seine Lehrlinge, der Lehrer für seine Kinder. Das ist das Wunderschöne am Lehrerberuf, wissen Sie? Das sage ich, also ich war mal in der Schule, habe Matura-Klasse gehabt, und da habe ich immer den Kindern gesagt, am Ende der letzten Stunde, in den letzten Minuten, habe ich ihnen gesagt, so Freunde, jetzt muss ich euch noch was mitteilen. Ich habe geglaubt, ich sage Ihnen die Beispiele, die kommen werden, aber das war es nicht, sondern habe ich gesagt, so, und jetzt sage ich euch etwas, ihr seid unsere Zukunft. Wir haben nicht mehr als euch. In euch setzen wir unsere Hoffnung, sonst gibt es keine. Dann schauen Sie mich an. Sind ganz ruhig, so wie heute hier. Und dann weiß ich, vielleicht in 50 Jahren, wenn die Matura-Jubiläum feiern, denken Sie daran, was der mal gesagt hat. Das ist schön. Das ist Zukunft. Darum Weihnachten, meine sehr verehrten Damen, das Buch ist für Weihnachten sehr gut geeignet. Das Weihnachten, Weihnachten bedeutet, ich feiere das Kind, ich schenke dem Kind alles, was es haben möchte. Warum? Weil ich in ihm die Hoffnung sehe. Und darum ist das Christkind sozusagen, nicht der Weihnachtsmann, den halte ich für völlig verkehrtes Symbol. Das Christkind, ja. In dem armseligen Stall der Gegenwart leuchtet da in der Krippe das Kind als Zeichen der Zukunft. Ja? Glaube an die Zukunft. Gut. Jetzt muss natürlich 58. Der Glaube, Sie müssen ja zu Wort kommen, also ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Der Glaube an die Kirche, das ist nicht der Glaube an Gott, sondern der Glaube an die Kirche. Ich habe das unterschieden. Der Glaube an die Kirche. Der Glaube an die Kirche ist für mich ein sehr interessantes Kapitel gewesen, das ich vielen Leuten, die mit der Kirche enger in Beziehung sind als ich, zu lesen gegeben habe. Sie haben immer gesagt, na, so kann man es nicht schreiben und so kann man es nicht schreiben. Und dann habe ich herumgeschliffen und jetzt sind sie, glaube ich, irgendwie, ja, sie sagen, es geht und ich kann auch damit leben. Als Bild habe ich genommen eine Schutzmantel-Madonna, in der sich also all die ganze Gemeinschaft der Heiligen zusammenfindet und und weiß, unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärin, und das ist eigentlich das Symbol der Kirche. Eine sehr schöne Schutzmantel Madonna, als Symbol der Kirche, wo die Gemeinschaft der Heiligen ist, wobei man sagen muss, die Kirche ist ja an sich eine sehr exklusive Gemeinschaft, nicht? Also, wer nicht dabei ist, das ist Dogma, hat keine Chancen. Auch die Evangelischen nicht. Kepler zum Beispiel, chancenlos, ja? Der war evangelisch. Da müssen Sie sich vorstellen, das war ein schweres Dogma. Das Dogma selbst gilt noch, wird aufgeweicht. Ja? Das macht man jetzt, indem man sagt, ja, auch wenn Sie bei der Kirche nicht sind, aber Sie sind vielleicht ein anonymer Christ, also Gott nimmt Sie schon noch auf. Ja, ja. Aber man ist natürlich das Salz der Welt, man ist das Licht, der Welt, man ist die Stadt auf dem Berge. Ja? Das ist schon was Wichtiges. Ja? Das ist ein Gemeinschaftserlebnis, das man hat. Das gemeinsame Ritual, das man hat. Die gemeinsame Tradition, die man hat. Darum bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, wenn jetzt in der Kirche, das war ein schwerer Fehler. Ich meine, sie wollte modern werden, nicht? Weil, wie sie war unter Pius IX. Und folgenden, diese ganzen Pius-Päpste, die waren ja Antimodernisten, nicht? Gegen Aufklärung. Aufklärung war für sie dunkel. Ich habe selbst noch gehört, einem Bischof, der gesprochen hat vom Dunkel der Aufklärung. Unglaublich. Von der Dunkelheit der Aufklärung. Und dann wollten sie das alles umdrehen, nicht Aggiornamento, und da ist das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden. Jetzt werden die Messen auf Deutsch gehalten. Wissen Sie, das Lateinische ist eine geheimnisvolle Sprache. Ganz weiß man nicht, was hinter all diesen eigenartigen Wörtern steht, selbst wenn man die Übersetzung kennt. Aber das Deutsche ist banal. Ja? Sie verstehen. Sie nehmen den Reiz des Transzendenten weg und sie bleiben im Profanen hängen. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Gefährlich sind auch Mikrofone in der Kirche. Wenn ein Pfarrer predigt von der Kanzel, dann muss er laut reden, wenn er kein Mikrofon hat. Dann spricht er wie einst Abraham aus Sankt Clara, der in Wirklichkeit lauter Unsinn geredet hat. Aber er spricht wenigstens in der Kraft der Kirche. So, nur steht das Mikrofon hinein und völlig sinnlos. Und keiner hört ihm zu. Ne? Ja, ist nicht gut. Nicht gut. Also, da haben sie Fehler gemacht, weil es ist unglaublich, was die Kirche sozusagen mitbringen kann, was für kulturelle Traditionen wir von ihr mitnehmen. Und immer gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, das brauchten wir heutzutage, um ein Bollwerk zu bilden, um zu wissen, wer wir sind. Und jetzt kommen andere, die sagen, wir sind ganz anders. Und dann sagen wir dann, ja, wir sind ja auch ganz lieb zu euch und so weiter und vergessen ganz, dass wir selbst die Aufklärung haben. Die gibt es sonst nirgends auf der Welt. Die hat es nur in Europa und in Amerika gegeben. In Amerika hat es das auch gegeben. Ja, also, ja, tatsächlich. Aber wirklich, das sind wir. Und das zu verteidigen ist und dass der Mensch eine Würde hat, zum Beispiel. Glauben Sie mir, die Menschenwürde. Der Mensch hat eine unantastbare Menschenwürde. Wissen Sie, wie man das begründen kann? Aus dem Glauben an der Natur nicht. Ganz bestimmt nicht. Wissen Sie, wie das begründet wird? Aus der Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott. Daraus kommt das hervor. Und dieses Wissen, man braucht nicht an Gott zu glauben, aber das Wissen, dass es aus dieser Tradition kommt, das soll uns Stärke geben. Ja? Und diese Tradition, die hält die Kirche noch. Darum bin ich eben kein großer Gegner der Kirche. Aber auch kein großer Befürworter, wenn ich sehe, wie viel Schlimmes passiert ist. Also Sie werden es am Kapitel sehen, wie das Ganze hin und her läuft. Also es ist ein sehr, wie soll ich sagen, wo ich nicht genau weiß, ob ich es richtig getroffen habe. Aber das können Sie besser entscheiden, weil Sie sind eigentlich die letzte Entscheidungsinstanz. Ich habe das Buch einfach nur als Versuch geschrieben und Sie sagen dann gelungen oder nicht gelungen. Das ist dann Ihre Entscheidung. Aber selbst wenn Sie sagen, es ist nicht gelungen, wenn Sie es gekauft haben, bin ich auch nicht ganz unglücklich. Nach dieser Werbeentschaltung kommt der Glaube an die Kunst. Der Glaube an die Kunst. Ja. Denn die Kunst, die bringt uns ja aus dieser banalen, profanen Welt irgendwie hinaus, wenn sie Kunst ist. Und das versuche ich an einigen Kunstwerken darzulegen. Und bei anderen Dingen, die man Kunstwerke nennt, sage ich, das ist kein Kunstwerk, weil es das nicht zustande bringt. Ja. Ich wage es sogar etwas, das man als Kunstwerk bezeichnet hat, nicht Kunstwerk zu nennen, was viel gefährlicher ist, als wenn man sagt, eine Kuhflatter an der Wand, das ist Kunstwerk. Das kann jeder sagen, nicht? Weil das ist sozusagen in. Aber das Gegenteil, dass man sagt, also das sollte als Kunstwerk gepriesen werden, ist aber keines. Also kommt auch in dem Buch vor, ich traue mich auch das zu sagen. Und beim Glauben an die Kunst wird ein Kunstwerk vorgestellt, nämlich ein Künstler, der seit 1965 bis zum Jahr seines Todes, also glaube ich 2013, von 1965 bis er knapp 85 Jahre alt war, hat er gemalt, ein einziges Kunstwerk an vielen, vielen Bildtafeln, aber es war immer ein Sujet. Und zwar hat er gemalt die Zahlen. Ja, hat gemalt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hat er begonnen, riesige Bildtafeln, ja, und hat gemalt, ganz klein, 5 mm groß, in titanweißer Schrift mit dem feinsten Pinsel, eine Zeile nach der nächsten hat er sie gemalt. Irre. Und Sie sehen da bei dem Bild, wie er da malt, 657.831, 657.832, 657.833, 657.834 und so weiter. Und warum ist das Kunst? Ja, weil es ins Unendliche führt, nicht? Weil Sie wissen, das ist, ja, das geht über das, was menschlich möglich ist, noch völlig hinaus, nicht? Und natürlich wird er scheitern. Aber Sie wissen ja, scheitern, nochmal scheitern, besser scheitern, immer wieder scheitern, nicht? Das ist die Idee von Beckett, ja? Das ist Kunst. Ja? Silence von Cage, ja? Da ist alle Musik drinnen gleichsam, nicht? Plötzlich ist alle Musik zusammengesammelt in dieser plötzlichen Stille. Ja? Also, da gibt es schon einige Gedanken, die man haben kann, die also hinführen über das Profane hinweg, ja? Aber natürlich gibt es da noch nicht die Zielrichtung, sondern nur das Wissen, dass es hinausgeht. Ja? Dann der Glaube an Gott, 8. Kapitel. Das war schwierig, ein Bild zu finden, weil man darf sich ja von Gott kein Bild machen. Das ist für mich das allerwichtigste Gebot, das es gibt. Das natürlich schwerstens, also gegen das schwerstens gesündigt wird, aber es ist trotzdem ein heiliges Gebot. Also was für ein Bild nehme ich da? Ich spreche da nicht von der Existenz Gottes, auf die kommt es mir gar nicht an. Ja? Also ob Gott existiert oder nicht, das ist völlig uninteressant. Es kommt darauf an, ob man Gott begegnet oder nicht. Ja? Das Empfinden der Gottesnähe oder der Gottesferne, das ist das Interessante. Ja? Und es gab so Gottesbegegnungen, die sind dokumentiert und eine davon ist von Pascal, der kurze Zeit nach Kepler gelebt hat. Ja? Und Pascal hatte am 23. November 1654 eine Vision, eine Art Gottesbegegnung um 11 Uhr nachts. Und die war für ihn so eindringlich, er hat sich darauf Notizen gemacht, was er da alles empfunden hat. Ja? Feuer hat er geschrieben, nicht? Und dann Gewissheit hat er geschrieben. Da sieht man, dass er vorher nämlich skeptisch war, nicht? Und jetzt weiß er es. Ja? Diese unmittelbare Begegnung. Ja? Und dieses Memorial, das ist abgebildet. Ja? Also so habe ich mich aus dieser Bredouille heraus. Und es gibt natürlich auch das Empfinden von Gottes Ferne. Ja? Und glauben Sie mir, die Gottes Ferne ist viel schlimmer als das Nichtsein von Gott. Ja? Weil wenn er nicht ist, dann ist die Welt halt absurd und ich bin Camus und ich kämpfe in der Revolte dagegen, natürlich. Aber wenn er fern ist, dann ist es ja noch viel tragischer. Ja? Der nahe und der ferne Gott. Ja? Also das wird irgendwie erörtert. Ich darf nicht viel erzählen, weil wir wollen ja haben, dass Sie auch dazu sprechen. Und dann kommen die zwei letzten Kapitel. Das ist der Glaube. Und das geht für mich also von meiner Sympathie ausgehend ein bisschen immer aufwärts. Sie empfinden das vielleicht auch mit mir. Obwohl der Glaube an den Genuss oder die Zukunft, das ist auch mir sehr nahe, aber auch die, ja, also es geht einfach aufwärts. Dann kommt der Glaube an das Ich muss ja mal an mich selbst auch glauben, nicht? Ein hübsches Bild. Das ist nämlich ein Podest für eine Statue, aber Sie sehen nur das Podest. Bei dem Podest steht Ich drauf und man kann auf dieses Podest drauf sich stellen. Jeder kann sich draufstellen, sie fotografieren lassen, das ist das sogenannte Ich-Denkmal. Ja? Da kann man sich also immer, das gibt es in Frankfurt am Main und das ist eine sehr entzückende Sache. Ja, also das ist ein sehr, sehr hübsches Bild, also das Ich-Denkmal. Ja? Ich. Ja? Das Fundamentum in Concussum, das Allereinzigste, von dem ich weiß, dass es sicher da ist, für Descartes, war das Ich. Ich denke, also bin ich. Stellen Sie sich vorher, er denkt zuerst sich selbst und dann darf er erst darauf schließen, dass Gott existiert. Natürlich sündhaft. Aber Descartes war der erste große Denker der neuen Philosophie. Und die beginnt nicht beim Göttlichen, die beginnt nicht beim Kosmos, wie bei den Griechen, sondern die beginnt bei sich selbst, beim Ich. Von dem Ernst Mach, schon 100 Jahre bevor es diese Neurophysiologen gegeben hat, festgestellt hat, es ist unrettbar. Wissenschaftlich ist das nicht darstellbar. Ja, das verliert sich, ist vielleicht eine Marotte der Evolution. Ja? Und trotzdem ist das Ich für mich sozusagen fundamental vorhanden. Ja? Sogar für manche Menschen sogar so fundamental vorhanden, dass sie nichts anderes kennen als sich selbst. Ja? Solipsisten, die wirklich nur sich sehen. Alles ist ich. Ja, an dem kommt man nahe dran, wenn man meiner Philosophie, die von Berkeley sehr abhängt ist, also wirklich ich. Und es gibt eine amerikanische Logikerin hat es gegeben, die dem berühmten Philosophen Bertrand Russell einen Brief geschrieben hat. Und sie hat ihm geschrieben, Mr. Russell, ich bin überzeugte Solipsistin. Also ich glaube nur, dass ich existiere und sonst gar nichts. Ich habe nur ein einziges Problem. Niemand versteht mich. Und das führt dann auf das letzte Kapitel hin. Das ist der Glaube an dich. Ja, das Ich-Du. Dieses Ich-Du-Verhältnis, das ist eine Idee, komischerweise in Österreich auch geboren, ja eigentlich von überhaupt in Österreich geboren, weil der andere war auch, hat jedenfalls österreichische Wurzeln auch. Also einerseits von dem jüdischen Philosophen Martin Buber, Ich-Du, bedeutendes Werk, das dialogische Prinzip. Es gibt also ein Verhältnis von mir zu den Dingen, zu dem, das mir entgegensteht, das ich erfahren kann, das ist das Ich-Es. Und es gibt ein Verhältnis zu dem, das mir begegnet. Also, das ist das Du. Das kann auch ein Baum sein, sagt Buber. Für Schopenhauer war es immer sein Hund. Der war nämlich misanthropisch. Der hat immer nur die Hunde als Du empfunden. Er hat gesagt, im Blick eines Hundes sieht er sozusagen viel, viel mehr als in diesem falschen, neidischen und egoistischen Blicken von den Menschen. Die sind ungefähr der Hund. Das ist ja, also, das kann verschieden sein, ja. Aber natürlich ist das Ich-Du von Mensch zu Mensch das eigentlich Wesentliche. Sie müssen sich vorstellen, bei der Schöpfungsgeschichte hat Gott gesagt, von all dem, was er geschaffen hat, es ist sehr gut. Ja? Alles ist sehr gut. Aber plötzlich steht in der Schöpfungsgeschichte, es sind natürlich zwei Schöpfungsgeschichten, aber in der zweiten älteren steht dann drinnen, plötzlich sagt Gott, es ist nicht gut. Wissen Sie, was nicht gut ist? Dass der Mensch alleine ist. Dass der Mensch alleine ist, ist nicht gut. Dabei war alles schon da. Die Tiere und die Pflanzen, alles war schon da. Und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Nein, der Mensch kann nicht alleine sein. Er braucht ein Du. Und dieses Bild, das ich da habe, ist von einem Grabdenkmal in einem französischen, in Pariser Friedhof. Ich weiß nicht, ich glaube, ist es Montparnasse oder ist es Père Lachaise. Ich weiß es nicht, welcher Friedhof es ist. Eine junge Frau, die sich mit 23 Jahren aus Liebeskummer das Leben genommen hat. Und Brancusi hat aufgestellt einen Quader auf dieses Denkmal. Und der Quader ist, da ist eingeritzt sozusagen ein Art Relief. Und da sieht man, dass zwei Personen da sind, die einander küssen. Ja? Der Kuss von Brancusi. Ja? Ist großartig. Ja? Und dieses Denkmal ist gleichsam dann das Bild. Ja? Diese Ich-Du-Beziehung, die über das Grab hinausgehen kann. Ja? Was ist denn das Du, wenn die Mutter sieht, dass das Kind, Mutter und Kind ist Ich-Du natürlich in Reinkultur. Ja? Und wenn das Kind der Mutter stirbt. Ja? Ja? Aber die Idee des Engels, ja, die dann vielleicht kommen kann. Ja? Dass das Ich-Du über den Tod hinausgeht. Ja? Überhaupt ist der Engel ganz entscheidend. Der Engel ist nämlich das, was den Glauben bewirkt. Denn vom Wissen her kann ich den Glauben ja nicht haben. Das Wissen gibt mir den Glauben nicht. Der Glaube kommt nur von einer Botschaft. Ja? Und die Botschaft heißt auf Griechisch, der Bote ist der Angelos. Ja? Das ist der Engel. Und darum ist das letzte Bild der Engel von Klee. Eine schöne Zeichnung von Klee, Angelus Novus heißt er. Der neue Engel, der wird ganz kurz geboren, singt ein Loblied des Herrn und verschwindet dann wieder ins Nichts. Ja? Und dieser Engel, gerade wie er in der Geburt ist, wie er sozusagen vom Wind der Geschichte zerzaust wird, der wird da dargestellt. Walter Benjamin hat dieses Bild immer bei sich gehabt, bis knapp vor seinem Tode, und hat immer darüber nachgedacht. Ja, damit endet das Buch, das in gewisser Hinsicht sie einfach nur zum Denken, zum Nachdenken, vielleicht sind auch ein paar Passagen amüsant, sodass sie sagen können, das ist ein amüsantes Nachdenken, das hoffe ich doch sehr, aber auch vielleicht tröstlich. Wenn es tröstlich wäre, wäre ich überhaupt überglücklich, aber wie dem auch sei, es ist ein Buch, das ich geschrieben habe, einfach nur, weil ich mir meine Gedanken so weit ordnen wollte, dass ich sagen kann, ja, so kann ich das irgendwie in einer Öffentlichkeit verkünden, woran man glauben kann, ohne dass ich mich selbst wirklich völlig oute. Denn ehrlich gesagt, die Gretchenfrage, das stellt Gretchen dem Faust, weil sie es ihm stellen darf, weil die in einer Ich-Du-Beziehung leben und nicht in einer Ich-Es-Beziehung. In dem Sinn danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie nur sitzen. Ich stehe das Ganze durch. Ich stehe wirklich durch. Ich stehe. Danke für die Aufmerksamkeit.
stehe jetzt auch auf. Möchte den Sessel jemand nehmen? Ich stehe lieber, wenn wir kurz sprechen. Das Buch und diese Angebote kreisen ja um die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Lebens, nach der Sinngebung des Lebens, nach Fragen, die uns ja selbst immer an Grenzen bringen. Und es ist so symptomatisch, dass Sie das, wenn Sie das jetzt auch so referieren, mit sehr, 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 sehr viel Humor machen. Ist der Humor notwendig, um nicht daran zu verzweifeln?
Wissen Sie, das habe ich eigentlich von der Mathematik gelernt. Das hat Pascal, der große Mathematiker, gesagt. Man muss Mathematik mit Unterhaltung verbinden, sonst wird sie unerträglich. Und vielleicht ist die Mathematik sowas wie das Leben. Also wenn Sie nicht das Gefühl haben, dass Sie daraus etwas... Also ich meine, ja, der lächelnde Gott, das ist mir wirklich ein sehr sympathischer, um es so zu formulieren. Ja, das wäre schön. Ja. Weil nur sonst würde ich ihn nicht aushalten können. Das heißt, er würde mich nicht aushalten können, nicht? Also wenn er nicht irgendwie humorvoll wäre. Ja.
Das heißt, es könnte ja dann auch ein Kapitel geben, Glaube an den Humor.
Ja, das ist das ganze Buch hoffentlich irgendwie ein bisschen humorvoll. Also das durchzieht sich. Ja, am besten ist es dann, Sie fangen gleich mit dem Aberglauben an. Das ist nämlich wirklich ganz lustig. Also was die Chinesen zum Beispiel, wissen Sie, wenn die ins Casino gehen, haben sie alle rote Unterwäsche an. Weil rot ist die Farbe des Glücks. Also da können Sie sicher sein. Und die Chinesen sind unfassbar spielsüchtig. Ja, also ich weiß nicht, ob Sie gelesen haben, in Australien hatte irgendeiner, also da werden ja Chinesen sozusagen gelockt, die bekommen Kredite dafür, dass sie in die Casinos von Australien ziehen. Das ist unfassbar. Und sie ziehen hinein und sie verspielen sich total. Ja? Sie setzen natürlich immer auf etwas mit 8, weil 8 ist die Glückszahl schlechthin. Die Olympischen Spiele sind am 8.8.2008 um 8.08 Uhr eröffnet worden. Weil 8 bringt Glück. Weil 8 bringt Reichtum. Wenn ein Chinese etwas glaubt, so glaubt er an den Reichtum. Glauben Sie mir das. Nach Mao. Und jetzt glauben Sie an den Reichtum. Ja. Und viel wertvoller als die Farbe Rot wäre die Farbe Gold, aber die ist nur dem Kaiser zugeordnet. Ja, so, aber das ist natürlich Reichtum. Aber Reichtum, wie soll ich sagen, das habe ich eingebaut in den Glauben an die Zukunft. Ja. Denn in Wirklichkeit ein reicher Mensch ist nicht Dagobert Duck. Ich meine, Dagobert Duck ist natürlich mein Hausreicher, mein Hauskapitalist, aber der schwimmt halt im Geld. Also das ist, weil er eine Ente ist, nicht? Also das ist halt sein Fehler, nicht? Aber normalerweise gebe ich Geld aus. Ja? Ja.
Es ist jetzt hier eine erste Bitte. Frage an Sie. Das Mikrofon. Bitte in das Mikrofon hineinsprechen.
Also, ich beziehe mich auf Ihre Reise von der Steiermark nach Österreich. Und Sie haben da gesagt, Sie haben zur Kernenergie eine andere Einstellung, oder täusche ich mich da?
Ja. Die meisten Österreicher sind Gläubige, ja? Dass die Kernenergie vom Teufel ist.
Ja.
Ja. Und ich bin kein Gläubiger, dass die Kernenergie vom Teufel ist.
Wie sehen Sie den Atomendlagerung?
Wissen Sie, ja, das Interessanterweise, es ist ja unglaublich, wie die Sprache einen da verführen kann. Also man spricht vom Atommüll. Nicht? Müll ist was Schlimmes. Kein Mensch weiß, ob nicht das Zeug vielleicht doch wertvoll sein könnte. Wäre durchaus möglich. Ich weiß es nicht. Es gibt sogar schon einige neue Entwicklungen, wo man dafür sorgen kann, dass das Zeug nicht Jahrtausende Halbwertszeit hat, sondern nur ein paar Jahrzehnte Halbwertszeit hat. Also das kriegt man relativ, also man hat die Technik schon recht weit entwickelt. Also das, was unglaublich ist, ich meine, ich stelle nur fest, ich will also kein Plädoyer jetzt für die Kernkraft geben, aber ich stelle nur fest, wie interessant das ist. In Japan wurde durch die liebe Natur ein Seebeben ausgelöst, an dem zigtausende Menschen gestorben sind. Ja? Das Seebeben. An Fukushima sind keine zigtausende gestorben an diesem Kernkraftwerk. Die können es an einer Hand abzählen, den Fingern an einer Hand. Ja? Nein, nicht viel mehr. Glauben Sie mir. Sie können unseren Breitbandphysiker Gruber können Sie fragen. Also da ist also das sind nicht viele. Das Weiterspannende aber ist, in Deutschland, wo es diesen Tsunami nie geben wird, entschließt man sich sofort, Ende der Kernkraft. das ist garantiert ein Glaubenssatz. Das hat nichts mit Wissen zu tun. Es ist ein Glaubenssatz. Ich habe nichts dagegen, dass man diesen Glaubenssatz hat, wenn man es sich leisten kann. Ich glaube nicht, dass man es sich wirklich gut leisten kann, das ist eine andere Frage. Aber das, so, es wird einige Verwerfungen geben. Aber wie dem auch sei. Aber wenn man es sich leisten kann, kann man sich diesen Glauben leisten. Aber es ist jedenfalls kein Wissen. Es ist Glaube. Es ist tatsächlich Glaube. Bitte? Na ja, gut, wenn Wahnsinnige, entschuldigen Sie, wenn ich mich umbringt, dann Pistole ist schrecklich, nicht? Also natürlich, ja. Wenn ich mich ersteche, ein Messer ist schrecklich. Also ich meine, das sind ja Verrückte gewesen dort. Die in dem Kernkraftwerk waren. Bitte? Ja. Okay. Okay.
Es ist hier eine nächste Frage, bitte.
Es ist keine Frage, sondern nur ein Statement. Ich finde, Herr Professor Daschner, Sie sind ein sehr eloquenter Erzähler, können die Leute mitreißen, viele Zusammenhänge erklären und geschichtliche Entwicklungen erzählen, aber Sie sind mir ein bisschen zu sehr überzeugt von sich selber. Das erinnert mich an einen Kardinal Schönborn, der 2005 einen Beitrag in den New York Times geschrieben hat und auch sehr überzeugt war von sich selbst, Finding Design in Nature, und das am Stephansdom predigt. Sie könnten Ihre Thesen oder Geschichten auch sehr gut am Stephansdom predigen. Beide Dinge sind für mich leicht überschätzt. Ich bin jetzt überzeugt, weil Sie gesagt haben, Sie verkündigen. Ich bin überzeugt, ich werde Ihr Buch nicht kaufen. Ich werde stattdessen eine Geschichte von Josef Roth lesen, weil der hat mich noch immer begeistert. Und er hat sich nicht selbst überschätzt.
Gut.
Eine weitere Frage da hinten.
Sehr geehrter Herr Professor, ich bin ein Vorläufer der Buchkäufer, habe ich schon gelesen, und eines möchte ich allen Zuhörern sagen, die eine Frage, die allen auf der Zunge brennt, vorwegnehmen, die Frage, woran glauben Sie, wo ordnen Sie sich ein? Und da ist mir ganz freundlich aufgefallen, Sie sind ein frommer Agnostiker.
Ja, das stimmt, ja. Aber ich erkläre jetzt nicht, was das bedeutet, damit jedenfalls einer es nicht weiß.
Bitte sehr.
Ja, ich danke auch für die unterhaltsame, lockere, anekdotische Vortragsweise. Wenn ich so ein Lob vorausschicke, klingt das fast schon verdächtig, so wie bei meinem Vorgänger, der auch mit Lob begonnen hat. Ich habe ein gewisses Bedenken, das ich ganz ehrlich auch äußern möchte. Es gibt ja eine eigene Fakultät an der Universität, die philosophische. Es gibt eine eigene Fakultät, das ist die theologische. Und es wird kaum jemals ein Philosoph, ein Studierter oder Theologe hergehen und sagen wir, ein Buch über Quantenphysik schreiben oder ein Buch über Mathematik. Jetzt haben Sie sich, wie mir scheint, doch mit Ihrem Schritt Philosophie zu dozieren auf ein gewisses Terrain begeben, das erstens nicht zu Ihrem Fachbereich gehört und in dieser oberflächlich unterhaltsamen Weise der Sache dort, wo sie tiefer und ernsthafter ist, doch was von ihrem Gewicht nimmt und das Ganze halt ins Lustige hineinbringt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich gut und wohl dabei fühlen.
Wollen Sie was sagen dazu?
Nein.
Bitte.
Ja, also ich beginne jetzt einmal ein bisschen, also ich habe Ihr Buch auch schon gelesen und das hat mir sehr gefallen. Und ich verfolge auch schon Ihre Vorlesungen im MathSpace, die was es ja auf YouTube auch schon gibt. Die gefallen mir sehr. Und Sie haben ja gesagt, also es steigt so auf und je später im Buch das Kapitel kommt, desto mehr hängen Sie daran quasi. Und meine Frage wäre, das ist wahrscheinlich, wie Sie jetzt momentan zu den Themen stehen. Und aus mir als etwas Jüngeren würde interessieren, war das schon immer so? Oder bevor Sie sich entschlossen haben, Mathe und Physik zu studieren, war da der Glaube an die Natur schon mehr, so wie da beim Heinrich Faust, der was dran verzweifelt an der Natur. War das bei Ihnen in Ihren jungen Jahren ähnlich? Würden Sie die Reihung ähnlich machen oder würde sich da was gravierend ändern?
Ja, es hat sich natürlich, nein, ich bin durch verschiedene Phasen durchgelaufen, keine Frage. Und vielleicht kommen noch andere Phasen, die ich noch vor mir habe, das weiß ich auch nicht. Aber Sie haben es ganz richtig gesehen, also natürlich, wenn man Naturwissenschaft studiert, dann möchte man wissen, was in dieser Natur, was es im Innersten zusammenhält. Ja. Und man kommt dann auf, ja, also man liest dann die großen Physiker, zum Beispiel Schrödinger, der natürlich nur Physik und Mathematik studiert hat, aber trotzdem ein großer Philosoph war. Es gibt solche Leute. Und kommt auf die Erkenntnis, dass sozusagen die Natur vielleicht nicht alles ist. Ja? Und das habe ich versucht auch irgendwie darzustellen. Aber man kann auch durchaus dabei bleiben. Also ich habe wirklich, wenn ich diese Angebote gebe, so habe ich wirklich möchte ich niemanden irgendwie sagen, du glaubst an das und daher bist du noch defizient oder sowas. Es gibt kein Defizit. Es gibt es nicht. Ja? Sondern das sind Möglichkeiten, so wie der Mensch in einer verschiedenartigen Weise sein Leben führt und jeder Mensch führt es anders, hat jeder Mensch seinen im eigenen Glauben, der nicht einmal in diese Glaubenskategorien sozusagen eingeschlossen wird. Denn ich nehme ja andere auch mit. Wenn ich abergläubisch bin, bin ich nicht nur abergläubisch, sondern ein bisschen abergläubisch. Und so kommt es auch anders wie weiter. Und dass ich so ein bisschen abergläubisch bin, da bin ich auch ein bisschen später drauf gekommen, dass das in Wirklichkeit eine Art Aberglaube ist.
Bitte.
Ich bin sehr begeistert von Ihren Vorträgen, auch von Ihren Büchern. Ich habe zwei davon, das unter anderem aus der Kälte kann bezahlen. Also sehr gut mathematisch, auch sehr gut erklärt. So wirklich das Interessante für mich war eigentlich Mathematik auch immer ein Lieblingsgegenstand, weil wir auch so einen Professor gehabt haben, der es wirklich sehr in ähnlicher Weise gebracht hat. Das ist einmal das eine. Das zweite, ich bin froh, dass man zum Beispiel Religionen, Glauben nicht beweisen kann. Das wäre ja schrecklich. Und zwar irrsinnig schrecklich. Es wäre kein Papst mehr zu reiten, wenn das jetzt überspitzt, wenn Johannes Paul II. In den Himmel kommen, dann die zwei Jo und Amen sagen bei ihm. Ins Fegerfeuer kommen die Menschenschlechter und Diktatoren. In die Höhle kommen aber die Pfarrer, die eine Kirche geheiratet haben.
Bitte.
Ich meine, im Glauben relativ gefestigt zu sein. Mich hat am heutigen Abend vor allem interessiert, wie der Blickwinkel eines Naturwissenschaftlers zu diesen existenziellen Fragen, woher komme ich und wohin gehe ich, führt. Könnten Sie hier einige Ausführungen heute noch von sich geben?
Das längste Kapitel, das ich geschrieben habe, war eben das über den Glauben an die Natur, weil man geglaubt hat, woher ich komme und wohin ich gehe, das ist gleichsam in diesem Kosmos eingeordnet. Ja. Man kommt irgendwie, also aus einem biologischen Prozess kommt der Mensch hervor gleichsam. Ja. Und in der Natur selbst ist es ein biologischer Prozess. Sie verstehen. Ja. Und in einem biologischen Prozess vergeht man wieder. Und dann ist man sozusagen da drin. Nicht? Der Schöpfungsakt, das ist ganz etwas anderes. Der Schöpfungsakt ist ein Sprachakt. Ja? Das Interessante ist ja, dass bei der Schöpfung immer gesagt wird, Gott sprach. Ja? Also es wird in Worten das formuliert. Beachten Sie, dass das wirklich, also jetzt, vor kurzem habe ich gelesen, der Golem, nicht? Der Golem, der geschaffen worden ist, der ist durch die Schriftzeichen ist dieser Golem entstanden. Ja? Also durch das Wort. Ja? Also das Wortakt ist jetzt ganz was anderes als der Schöpfungsakt aus der Natur heraus. Woher Sie kommen, ich weiß es ja nicht. Das hängt davon ab, wie Sie Ihren Glauben betrachten. Sie können sagen, das ist einfach nichts anderes als ein biologischer Prozess und jetzt bin ich halt hier ein Wesen von der Evolution gleichsam in die Welt gesetzt und dann irgendwie wieder vergehend in diesem riesigen Kreislauf in der Natur eingebaut. Und das ist es. Ich meine, so hat es zum Beispiel Einstein durchaus gesehen. Einstein hat gesagt, dass was ihm eigentlich übrig bleibt, ist nur in diesem riesigen Naturgeschehen, das so großartig ist und das ja wirklich unglaublich ist und von dem man bis heute noch nicht einmal weiß, warum es sich mathematisch so gut beschreiben lässt. Ja? Das ist in diesem großartigen Naturgeschehen, dass man also eine Erkenntnis hat, wie es im Wesentlichen vor sich geht, von einem Urknall beginnend bis hinein, keine Ahnung, in einem Big Crunch oder in einem Wärmetod des Universums oder was es auch immer sein mag. Ja? Das wird also in der Naturwissenschaft einem vorgeführt. Und dann fühlt man sich also in diesen Prozess des Naturgeschehens mit eingebunden. Das wäre eine Möglichkeit. Ja? Ich persönlich bin nicht von dieser Möglichkeit überzeugt, aber es ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man also sozusagen gerufen worden ist. Nicht bei deinem Namen habe ich dich gerufen. Ja? Das ist etwas ganz was anderes. Das ist sozusagen diese Ich-Du-Beziehung hinauf erhöht, dass man sagt, dieses Du ist so wesentlich, dass es sozusagen meine ganze Existenz bestimmen kann. Ja? Das ist wieder ein ganz anderer, nicht woher sie kommen, wohin sie gehen. Ja? Und dazwischen gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man auch sagt, ja, woher ich komme, wohin ich gehe, ist mir egal, wenn ich dir an den Genuss glaube, will ich wissen, wo ich jetzt bin. Nicht? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber verstehen Sie mich, ich gebe Ihnen eine Palette von Möglichkeiten. Ich will Ihnen keine aufdrängen.
Bitte.
Ja, Herr Professor Daschner, ich habe eine Frage dazu, wie Sie das mit der Seele sehen. Sie beschreiben hier eher den Körper, jetzt gerade in Ihrem Statement, als biologische Masse. Wie sehen Sie das aber vom Geist und Seele betrachtet? Mhm. Ich denke hier schon, dass hier gerade als Physiker Sie und vielleicht auch als Quantenmechaniker vielleicht hier etwas mehr darüber auch sprechen können. Ich weiß zum Beispiel aus letzten Studien heraus, dass 1998, glaube ich, die letzten befragt wurden, die letzten Quantenphysiker, glauben Sie an Gott? Und das haben viele verneint. Aber als dann die nächste Frage kam, glauben Sie an einen personalisierten Gott, dann wurde diese auch verneint. Aber gleichzeitig wurde die andere Frage des Gottesbildes bejaht von vielen. Und zwar die Zahl, das sind 36% der Physiker.
Welches andere Gottesbild, Entschuldigung? Ich habe das nicht verstanden.
Also, das Gottesbild des nicht personalisierten Gottes.
Das wurde bejaht.
Das wurde bejaht, bejaht.
Ja, ja. Ja. Verstehe ich,
also
ja.
Die Seele ist mir doch ein Anliegen auch in Ihren Betrachtungen.
Ja.
Das Vergänglichen meine ich.
Wissen Sie, das ist interessant, von der Wissenschaft, von der Naturwissenschaft her gesehen, gibt es ja eine Wissenschaft, die versucht, eine exakte Wissenschaft zu sein und sich auf Deutsch übersetzt Seelenkunde nennt, die heißt Psychologie. Und das Wesentliche bei der Psychologie ist, dass die Seele kein Objekt der Untersuchung ist. Von der Seele wird eigentlich nicht gesprochen. Sie finden sie nicht. Sie finden das Ich nicht. Ernst Mach hat gesagt, das Ich ist unrettbar. Das Einzige, was es gibt, sind Empfindungen, die ich habe. Wahrnehmung, die ich habe. Ja, das Ich ist dann der Wartesaal, so sagt dann Otto Weininger für den Ernst Mach, der Wartesaal sozusagen der Empfindungen. So sieht es Weininger in dem Bild von Mach. Ja, das sind die Empfindungen. Und die einzige Arbeit der Wissenschaft besteht darin, Prognosen für künftige Empfindungen voraus, also Prognosen für künftige Empfindungen zu erstellen, und die Wissenschaft ist gut, wenn diese Prognosen eintreffen. Das ist es. Nicht einmal die Wahrheit wird gefragt. Nicht einmal der Begriff der Wahrheit spielt eine Rolle. Darauf kommt es nicht an. Es kommt nur darauf an, dass man Prognosen erstellt für künftige Empfindungen. Nicht einmal richtig Wahrnehmungen. Wahrnehmungen würde ja sozusagen einen Wahrnehmenden voraussetzen. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, dass Sie dann sozusagen von der Seele überhaupt nicht sprechen. Und das Ich, ja, was ist denn das? Ist das sozusagen ein kleines Männchen, das da irgendwo zwischen den Augen da oben sitzt und aus den Augen herausblickt, ja, das ist ja Unsinn. So ein Ich gibt es nicht. Ja, aber das ist, wie der Metzinger jetzt so also in seinen Büchern schreibt, ist das nichts anderes als eine Marotte der Natur. Ein evolutionärer Trick, damit wir überleben können. Haben wir so etwas wie ein Empfinden eines Ichs? So weit geht die Naturwissenschaft. Die Frage ist, ob es ein Ich trotzdem sozusagen, ob es dann da ist. Nicht phänomenologisch ist es selbstverständlich da. Phänomenologisch ist es da. Sie können dann dieses Ich, das phänomenologisch da ist, an das können Sie natürlich auch glauben. Sie können es aber nicht festmachen. Ja, und was ist jetzt sozusagen, was ist jetzt der Unterschied zwischen Seele und dem Ich? Was würden Sie da sehen?
Zwischen Seele und dem Ich. Ja, mhm. Die Seele ist eigentlich das Ich.
Gut, dann ist es dann sind wir in dieser Hinsicht.
Ich denke nämlich, ich denke, also bin ich, ist eigentlich in sich ja ein unlogischer Schluss, weil sobald ich bin, dann denke ich ja auch.
Ja, darum hat Augustinus den Satz sogar umgekehrt, hat gesagt, auch, ich bin, daher denke ich.
Na, oder umgekehrt, in der deutschen Sprache oder überhaupt in unserer Sprache kann man das nicht so übersetzen. Ich denke, es denkt, dann bin ich. Es denkt, dann bin ich.
Ja, das hat Heidegger hat das gesagt.
Es denkt mich zu tanzen. Es. Ja. Ja. Alles mit es.
Ja.
Das wäre vielleicht der sinnvollere Spruch
dabei. Das hat Heidegger gesagt. Er hat gesagt, nicht ich denke, sondern es denkt in mir. Ja, so hat das Heidegger alles, fast angenommen.
Jetzt, was Sie jetzt meinen, den biologischen Ursprung und die Frage jetzt, was ich mit Seele meine. Seele meine ich, Seele ist Lieben und Fühlen. Lieben und Fühlen ist Seele. Und Lieben und Fühle, wer macht das? Das mache ich. Das machen wir alle. Sonst wären wir nicht hier, wenn wir nicht lieben und fühlen würden. Das ist die Seele dann. Die geben wir weiter. In jedem einzelnen Atom in unserem Körper, wenn wir nicht sind. In jedem einzelnen Atom in unserem Körper, wenn wir noch nicht sind, geben wir das weiter.
Ich habe es nicht verstanden.
In jedem einzelnen Atom. In jedem einzelnen Atom in unserem Körper geben wir das weiter. Dieses Ich, dieses Licht, dieser Lichtquant, der aus
uns mag sein. Kommt. Ich weiß es nicht.
Ja, gut. Glaube, Sie sprechen
über Glauben. Ja, natürlich, das ist selbstverständlich. Ich meine,
ein Physiker glaubt auch immer an seine
Theorien. Nein, ein Theorien. Physiker glaubt daran nicht, nein.
An Theorien, bis sie widerlegt sind.
Ja, aber das Ich kommt beim Physiker nicht vor, glauben Sie es mir. Es kommt nicht vor. Natürlich.
Man versteht, es wird leider nicht aufgezeichnet. Keine Statements bitte ohne Mikrofon. Es ist hier die Dame, wenn Sie nachher noch sich einklinken wollen, dann geben wir das gerne weiter. Bitte.
Ich möchte die Frauenrunde eröffnen, nachdem sich bisher lauter Männer gemeldet haben. Danke für Ihren schönen Vortrag, der so lebendig ist. Und ich habe einmal gelesen, ob ich glaube, dass ich etwas kann oder ob ich nicht glaube, dass ich es kann. Ich habe auf jeden Fall recht. Das hat mich sehr fasziniert, weil der Glaube ist etwas Lebendiges, das mich daran glauben lässt. Ich gehe heute hier wieder hinaus, ich fahre nach Haus, morgen früh wache ich wieder auf und so weiter. Das ist einmal das eine. Also dieser Glaube, mein Glaube ist einfach und ich arbeite das ganze Leben letztendlich daran. Ich glaube an das Gute und an die Liebe und dass sie die heilende Kraft ist. Und das verbinde ich persönlich mit Gott. Und keiner hat Gott gesehen bisher, keiner hat ein Bild von ihm. Und trotzdem sagen wir in Österreich, grüß Gott. Und wen grüße ich da, wenn ich grüß Gott, Herr Professor, sage? Und dieser Glaube an das Gute und der Glaube an die Liebe, das ist ein unendliches Werk, das ich vollbringen möchte.
Ja. Nein, ich glaube, also das ist eine Art behüt dich Gott gleichsam, nicht? Also führt Gott ist fast noch das Bessere, nicht? Das grüß Gott sollte das auch mitbringen, nicht? Also mit Gott gleichsam, ja? Also der ist mit uns zusammen. Ja, in diesem Sinne.
Es wird diese Seite lebendig, ja. Bitte.
Ich möchte diese Glaubensfrage etwas in Ihr Gebiet hineinrücken. Sie haben sehr oft Pascal erwähnt. Ja. Pascal hat aufgrund seiner angeblichen Gottessicht dann sehr asketisch gelebt. Das hat dazu geführt, dass er sehr früh verstorben ist. Nietzsche hat dann gesagt, ein Verbrechen der Religion, so einen Geist so früh abzuberufen. Worum es hier geht, ist für Sie als Mathematiker. Pascal hat doch eine berühmte Wette abgeschlossen, die über die Frage, gibt es Gott oder nicht, Auskunft gegeben hat und das mit 2-0. Könnten Sie das ein bisschen darstellen?
Ja, die Pascalsche Wette habe ich in diesem Buch nämlich nicht beschrieben, weil sie in einem vorherigen Buch, nämlich über diese Spieltheorie, kommt diese Wette vor. Das hat Pascal höchstwahrscheinlich in dieser Zeit, als die Menschen so viel gespielt hatten und so viel gewettet hatten, hat er das als Vorbild sich genommen. Und die Wette geht folgendermaßen, also man kann setzen auf Gott oder ich setze gegen Gott. Also es hat mit es gibt nicht so viel zu tun, sondern ich setze auf Gott oder ich setze gegen Gott. Nicht? Mein Seelenheil setze ich auf Gott, das bedeutet für Pascal natürlich auch sein asketisches Leben und so weiter, oder ich setze gegen Gott. Und Pascal behauptet, setze ich gegen Gott und ich gewinne, dann habe ich eigentlich nichts gewonnen. Was ist passiert? Ist alles aus. Setze ich gegen Gott und ich verliere, so habe ich mein Seelenheil verloren vor ihm. Also ich kann, wenn ich gegen Gott setze, nichts gewinnen und alles verlieren. Ich setze für Gott, würde ich verlieren, habe ich nichts verloren. Ja. Setze ich für Gott und ich gewinne, habe ich alles gewonnen. Nebenbei gesagt, hat das ja auch schon Sokrates gesagt, vor seinem Tod, also was passiert, entweder schlafe ich weg oder die Gottheit nimmt mich auf, was brauche ich den Tod zu fürchten? Nicht? Das ist das berühmte Gespräch des Sokrates, als er seine Freunde beruhigen wollte, nicht so überliefert es Platon. Ja? Also das ist so die Idee der Wette. Die Wette ist, ja, ich meine, das klingt so ein bisschen wie eine Art Spiel. Es ist also, sagen wir mal, ich bin froh, dass ich es nicht in diesem Buch geschrieben habe. Ich bin froh, dass ich es in das Spieltheoriebuch hineingebracht habe. Weil habe ich das in einem Gespräch mit einem wirklich notorischen Spieler sozusagen hineinverpflanzt. Aber was das Wesentliche bei dieser Wette ist, und das gab mir sogar ein wirklich ein sich Nihilist bezeichnender Materialist, gab er zu. Man muss setzen. Darauf legt nämlich auch Pascal Wert. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache nicht mit. Du bist verpflichtet zu setzen. Das heißt, du musst also sozusagen deinen Glauben dir suchen. Es hilft dir gar nichts. Selbst wenn du glaubst, dass du gegen Gott setzen musst. Aber du musst glauben. Und das ist ein Glaube, der keinen Grund hat. Der nicht auf irgendein Wissen basiert. Und das ist sozusagen diese Idee dieser Wette. Ja, ein sehr schöner Gedanke von Pascal. Aber Pascal hat noch, finde ich, viel interessantere Gedanken entwickelt, insbesondere was also das Nachdenken über das Wesen des Menschen anlangt, nicht? Das ist ein geknickt, also wie ein Schilfrohr ist der Mensch, nicht? Aber ein Schilfrohr, das denken kann. Denken, nämlich er denkt in zweierlei Weise. Er denkt in der Theorie de la Finesse und in der Theorie de la Geometrie, ja? Die Logik de la Geometrie, das ist das mathematische Denken, ja, und die Logik de la Finesse, das ist das Denken, wie man übersetzt, des Herzens, ja, und auf das kommt es eigentlich Pascal an, ja, diese zwei Unterschiede. Und diese zwei Unterschiede spiegeln sich dann wieder, ist natürlich ein Existenzialist, Pascal, ja, glatter Existenzialist. Angefangen hat dieses ganze existenzialistische Denken mit Augustinus, der ein sehr interessanter schwarzer Heiliger ist, also ein Dunkel, also mit fürchterlichen Ansichten, aber er hat, Augustinus hat das Ich wirklich entdeckt, zum ersten Mal. Für ihn gibt es auch nur das Ich, da gibt es nämlich gar keine Natur. Ja? Nur das Ich. Ich allein. Er schreibt, also Deum et animam scire volo, nihil ne plus, nihil omnino, sagt er. Gott und das Ich, das möchte ich, Gott und die Seele, die möchte ich kennenlernen. Nicht mehr als das. Und Gott ist bei Augustinus eigentlich das Über-Ich. Das ist ein in seinem Ich gefangenes Wesen gleichsam. Ja? Bei Augustinus beginnt sozusagen die Erkenntnis, dass ich mit dem Ich beginnen muss zu denken. Und das geht dann weiter bei Pascal und das geht dann weiter bei Kierkegaard. Der sagt, mein Verhältnis zu meiner Welt verstehe ich erst dann, wenn ich das Verhältnis zu mir selbst verstehe. Existenz ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält und im Verhalten zu sich selbst sich zu einem anderen verhält. So erklärt Kierkegaard die Existenz. Und so geht das dann weiter bis zu den modernen großen Existenzialisten, also Sartre und Camus und Jaspers und wie sie alle heißen. Und Pascal ist in dieser Linie ganz, ganz fest drinnen. Und das sind die wunderbaren Erkenntnisse, wenn er feststellt, also wie armselig der Mensch ist, wenn er allein ist in einem Zimmer und nichts zu tun hat. Und darum sind die Menschen immer damit beschäftigt, irgendetwas zu tun zu haben. Nicht? Er beobachtet die Menschen und sieht, also die gehen in den Krieg. Warum gehen sie in den Krieg? Nur damit sie irgendwie beschäftigt sein können, weil sie nicht allein in einem Zimmer sein können. Oder sie gehen zum König, um dem König dienen zu können. Oder irgendetwas anderes machen sie. Sie können nicht allein in einem Zimmer sitzen, weil sie dann ihrer ganzen Hinfälligkeit sich bewusst werden. Nicht? Und da kommt dieser Existenzgedanke hervor. Also das sind wirklich die interessanten Gedanken von Pascal.
Ich möchte mir erlauben, von den Höhen der wissenschaftlichen Betrachtungsweise, woran glauben wir, in die Tiefen etwas abzusinken. Und zwar, ist kein Vorwurf, aber wenn man die dogmatischen Grundlagen des Glaubens, so wie wir ihn kennen.
Des Kirchlichen, meinen Sie?
Der kirchlichen,
ja,
Glauben.
Ja.
Und dann geht es ja der Mehrzahl der Gläubigen. Ansonsten würde es ja gar keine mehr geben. Die Frage ist, woran soll der einfache Mensch glauben? An ihre wissenschaftlichen Thesen? Ja, da keine Chance. Genauso wenig Chance, wie er heute hat, die dogmatischen Bedingungen der Kirche zu verstehen, die die Überbringer des Glaubens vor Jahrtausenden möglicherweise erfunden oder geglaubt haben, so deuten zu können. Sie sagten ja selbst, der Glaube ist unabdingbar etwas, was man nicht erklären kann. Warum versucht dann jede Religion, ihren Glauben so in Detail zu erklären, dass er unglaubwürdig wird?
Unglaubwürdig, ja.
Ja, warum? Ich will also keine Relation herstellen zwischen Mathematik und Glauben. Aber die Minderheit der Mathematik ähnelt sehr stark der Minderheit der Gläubigen.
Nein, aus einem einfachen Grund, weil die Wissenschaft ist revozierbar und das Dogma ist nicht revozierbar. Das ist der einzige Unterschied. Also Sie können in der Wissenschaft feststellen, es war einfach falsch. Natürlich, selbstverständlich. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Aber ein Dogma können Sie nicht revozieren.
Aber ein Dogma unterscheidet ja nicht, ob eine Regierung vorliegt oder nicht. Das ist ein Dogma.
Natürlich, selbstverständlich. Aber es ist in der Wissenschaft nicht.
Wenn Sie das mit Wissenschaft
nicht
vergleichen.
Wieso? Nein. Das ist von der Idee der Wissenschaft, ich will nicht jetzt vom Wissenschaftsbetrieb her sprechen, aber von der Idee der Wissenschaft ist jeder Satz revozierbar. Jeder Satz kann bezweifelt werden. Jeden Satz können Sie hinterfragen.
Entschuldigung, wenn Sie nicht...
Ja, ich spreche jetzt aber von der Wissenschaft, ich spreche jetzt nicht von der Kirche. Bei der Kirche geht das nicht. Ich meine, Sie können ja sagen, ich mag die Kirche nicht, weil sie das nicht erlaubt, dann bin ich ganz einverstanden damit.
Wenn Sie nicht ins Mikrofon sprechen, es geht verloren. Wollen Sie nachher noch ein Statement? Gut, dann ist das jetzt hier.
Weil zuerst hier die Pascalsche Wette angesprochen wurde, dann hört aber schon zu Ende gesagt, dass die Pascalsche Wette so logisch nicht funktioniert, wie sie Pascal formuliert hat, weil es beliebige Alternativen gäbe, die er nicht bedacht hat. Zum Beispiel, es gäbe einen Gott, der genau so Gläubige nicht will und in die Hölle verbannt, etc. Es gibt genügend andere Alternativen. Vielleicht steht es in Ihrem Buch, ich habe es nicht gelesen, aber das gehört gesagt, wenn das schon als guter Hinweis gilt.
Hier ist noch eine Meldung.
Ja, Herr Taschner, ich habe keines Ihrer Bücher gelesen. Das neueste liegt leider noch auf dem Nachtkastel und ist beleidigt, weil ich es noch nicht angesehen hatte, aus zeitlichen Gründen. Und ich kann Ihnen nur als Zusammenfassung sagen, dass Sie auf mich einen Eindruck haben, als würden Sie sich den ganzen langen Tag Gedanken machen über die wichtigen oder weniger wichtigen Fragen der Menschheit, ob sie uns nun alle betreffen oder nicht. Und wenn Sie schon den Titel wählen, woran glauben, 10 Angebote für aufgeklärte Menschen, dann hat Angebote für mich irgendwie die Bedeutung, Sie stellen sich den ganzen Tag lang Fragen und finden Antworten oder mögliche Antworten. Und für mich als sehr jungen Menschen ist es jetzt wichtig zu fragen, wann und wieso haben Sie entschieden, diese möglichen Antworten auf die wichtigen Fragen der Öffentlichkeit mitzuteilen?
Wissen Sie, vielleicht war der Anlass der, es hat einen bedeutenden Mathematiker gegeben, den Kurt Gödel, ein sehr eigenartiger Mensch, der größte Logiker seit Aristoteles, ein wirklich, wirklich hochintelligenter Mensch. Und von Gödel hat man erfahren, das hat man nicht geglaubt, aber es ist wirklich so gewesen, er hat in Princeton, wie er war, einen Gottesbeweis geliefert. Er hat den sogenannten anselmischen Gottesbeweis, den ontologischen Gottesbeweis hat er formalisiert und dargestellt, dass diese Formalisierung, dieses anselmischen Gottesbeweis in sich stimmig ist und dass sie hält. Ja? Also er hat einen Gottesbeweis geliefert, der in seiner formalen Struktur einfach richtig ist. Und 2013 haben zwei Mathematiker, einer von der TU Wien und einer von der Freien Universität Berlin, haben das sogar nachgeprüft, dass der Beweis wirklich richtig ist mit dem Computer, also der stimmt hundertprozentig. Also wenn Sie so wollen, Gott ist bewiesen. Ja. Nebenbei gesagt, Gödel hat auch bewiesen, dass er hat es nicht bewiesen, sondern er hat fest dran, war fest davon überzeugt, dass auch Gespenster existieren. Ja? Also das ist ein sehr, sehr eigenartiger Mensch gewesen. Es existierte alles, was widerspruchsfrei ist für Gödel, nebenbei gesagt. Also mit ihm auch sei. Und und das ist gleichsam so ein Anlasspunkt gewesen, dass man sich fragt, ja, was bedeutet nicht, der Gott, an den Gödel bewiesen hat, ist kein Gott, an den man glauben kann. Das hat mit Glauben eigentlich gar nichts zu tun, aber damit beginnt eigentlich das Buch. Ja, das beginnt auch mit einem Bildchen, wo Gödel mit Einstein spazieren geht. In Princeton, Einstein war nämlich von Gödel begeistert und die haben miteinander bis zu Einsteins Tod ewig miteinander in den Parks über Gott und die Welt nachgedacht. Man weiß nicht, was sie miteinander gesprochen haben, aber sie waren jedenfalls ein Herz und eine Seele. Und Einstein hat dem Gödel auch beigebracht, nebenbei gesagt, dass also die CIA in Amerika, da war damals die Kommunisten, hat es von McCarthy, dass die genauso gefährlich ist wie einst die Gestapo in Deutschland. Und er hat ihn gewarnt von den Geheimdiensten darauf. Und Gödel hat jedes Wort von Einstein geglaubt, das war für ihn wie heilig. Und hat immer gefürchtet, dass er auch von der CIA verfolgt wird. Und hat deshalb, der war ja ohne diesen Hypochonder, hat ab das Essen, das ihm seine Frau gemacht hat, hat er immer gesagt, sie möge mit seinem Besteck das Essen vorkosten. Es könnte vergiftet sein. Dann hat er sie einige Stunden lang beobachtet und dann hat er zugegriffen. Und als seine Frau einmal ins Spital musste, hat er natürlich dann nichts gegessen und ist verhungert. Also aus Angst vor dem Vergiftetwerden ist er gestorben. Also ein sehr, sehr eigenartiger Mensch. Aber dieser Mensch hat einfach diesen Gottesbeweis geliefert. Sehr interessante Vorstellungen entwickelt. Nun, und das war für mich sozusagen der Anlass, dass man sich fragt, ja, was bedeutet denn eigentlich sozusagen Glauben? Nicht nur und da komme ich auf meine 10 Angebote, die habe ich mir zusammengestellt. Ich habe mir zuerst die Titel des Buches aufgestellt, dass ich mir gedacht habe, so könntest du das anordnen. Außerdem der Aberglaube, das ist mir sehr leicht gefallen, den habe ich geschrieben gehabt. Und das andere ist dann einfach der Reihe nach runtergegangen. Verstehen Sie mich, ich habe mir vorgestellt, wenn mich jemand fragt, woran du glaubst, und das ist mir ein sehr nahestehender Mensch, dann ist es für mich einfach, so etwas zu versuchen. Aber Ihnen will ich es nicht sagen, weil wir einander ja nicht so gut kennen, verstehen Sie mich? Ja? Aber Ihnen will ich diese Angebote nennen. Ja? Sozusagen als Anregung zum Nachdenken. Es ist einfach ein Essay. Ja? Ein Essay, das einfach geschrieben worden ist, wie Friedel, der auch kein studierter Historiker war, ein wunderbares Essay geschrieben hat über die Kulturgeschichte der Neuzeit, wo vieles falsch ist, aber trotzdem wunderbar zu lesen. Ja? Und insofern nehme ich also bei diesem Buch es auch zur Kenntnis, dass ich kein studierter Philosoph bin, das macht mir gar nichts, aber es ist ein Essay, das ich geschrieben habe und in diesem Essay kann man nachlesen und man kann sich seine eigenen Gedanken machen und sagen, das ist falsch. Dann haben Sie meinem Empfinden nach durchaus es gut gelesen, weil Sie jedenfalls darüber nachgedacht haben. Ich will ja zum Nachdenken anregen, zu sonst gar nichts. Und wenn Sie dann nachdenken und sich selbst klar werden, wo stehe ich darin, was ist mir darin sympathisch, was fehlt denn eigentlich noch, was kann ich ergänzen? In einem Essay ist ja nicht alles drin, was man sagen kann, es ist ja keine Abhandlung. Ja, dann hat das Buch seinen Zweck erfüllt. Und so etwas finde ich, das kann man sich einmal leisten, dass man so etwas schreibt, weil es war mir ein inneres Anliegen, weil ich, wie gesagt, schon ein bisschen älter bin und vielleicht nicht mehr so viel schreiben werde können und das noch irgendwie hinterlasse. Vielleicht glaube ich an das Buch, ja.
Hier ist jemand? Oder nicht? Nein. Und ich glaube, es hat Ihnen auch sehr viel, jetzt spreche ich, niemand von dort, sehr viel Vergnügen gemacht,
dieses Buch zu schreiben. Ja, das ist das Schöne. Es ist mein Vergnügen, es zu schreiben. Und das Einzige, wo ich mich sozusagen, das ist dann, da muss ich mich fast schämen, ich schreibe ein Buch und dafür bekommt man sogar noch Tantiemen. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass es ein Vergnügen ist, es zu lesen. Insofern werden dann die Tantiemen so berechtigt. Das ist das, was ich noch sagen kann. Ja.
Na, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält, dass das nicht so gemeint ist, dass Sie sagen, so muss es jetzt sein.
Unbedingt.
Und dass man den Begriff des Glaubens nicht auf die Religiosität reduzieren soll, sondern es sind Dinge, an denen wir uns im Leben orientieren, die uns im Leben Freude machen, die uns bereichern und die uns leiten in irgendeiner Form auch.
Das denke ich. Geländer im Dasein des Menschen. Ja.
Das war ein wunderbarer Schlusssatz jetzt von Ihnen. Herr Dr. Taschner, ich danke Ihnen von Herzen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Freude und Erfolg an diesen Dingen. Es steht hinten ein Büchertisch und wenn Sie noch verweilen wollen, an der Bar. Und ich danke Ihnen für die zahlreiche Publikumsschar. Super.